Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen und herzlich willkommen zur Telefonkonferenz der BMW Group zum zweiten Quartal 2019. Bei uns sind heute Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG, und Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, verantwortlich für Finanzen. Die beiden Herren werden Ihnen zunächst einen Überblick über die Geschäftsentwicklung geben. Im Anschluss haben Sie dann Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Damit übergebe ich das Wort an Herrn Krüger.
Guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute gehe ich auf drei Schwerpunkte ein: unsere Elektrooffensive, unsere Marktperformance, unsere Profitabilität. Viele von Ihnen waren Ende Juni bei der Next Gen in der BMW-Welt in München dabei. Über das sehr positive Echo in Medien und sozialen Netzwerken haben wir uns gefreut. Wir haben gezeigt, wohin die Reise der BMW Group geht. Wir stehen ganz klar für Technologieoffenheit sowie nachhaltige Mobilität mit unterschiedlichen Antriebstechnologien. Der Kunde steht bei uns klar im Mittelpunkt. Seine Wünsche und Bedürfnisse sind weltweit verschieden, je nach Region und Lebenssituation. Wir bieten unseren Kunden ein attraktives und vielfältiges Angebot in der Phase der größten technologischen Veränderung unserer Branche. Dabei sehen wir nachhaltige Mobilität ganzheitlich: Fahrzeuge, Produktion, Lieferkette. Zwei Beispiele. Erstens, in der Produktion beziehen wir ab dem nächsten Jahr an unseren 31 Standorten in 15 Ländern den Strom aus erneuerbaren Energien. Zweitens, beim Elektroantrieb entwickeln wir bereits die fünfte Generation. Sie wird erstmals im BMW iX3 ab 2020 verbaut. Ab dann kommt unser E-Motor ohne seltene Erden aus. All das bedeutet für uns gesamthafte Verantwortung. Bei der Elektrifizierung unserer Flotte setzen wir uns für ambitionierte Ziele ein. Bis 2021 werden wir den Absatz in E-Modellen und Plug-in-Hybriden verdoppeln. Bereits im Jahr 2023 und nicht erst 2025 bringen wir 25 elektrifizierte Modelle auf den Markt. Mehr als die Hälfte davon voll elektrisch. Bis 2025 rechnen wir mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate unserer elektrifizierten Fahrzeuge pro Jahr um über 30%. Sie sehen, es geht zügig voran und die Wachstumskurve verläuft exponentiell. Allein in Deutschland haben wir im ersten Halbjahr mehr als 10.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkauft. Rund 60% mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unser vollelektrischer BMW i3 legte in unserem Heimatmarkt um 85% zu. Bei den Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen stammen aktuell drei der fünf meistverkauften in Deutschland von der BMW Group. Weltweit ist der i3 im ersten Halbjahr um 21% gewachsen, obwohl er seit 2013 auf dem Markt ist. Auch bei Mini geht die Elektrifizierung weiter. Der Countryman Plug-in Hybrid legte um mehr als die Hälfte zu. Im Juli haben wir unseren vollelektrischen Mini in Rotterdam und Oxford vorgestellt. Der Mini Cooper SE läuft ab diesem Jahr in Oxford vom Band. Er stößt auf regen Zuspruch bei den Kunden mit bereits über 40.000 Interessenten. Wir bieten den Kunden schon heute mit 10 Modellen eine große Bandbreite elektrifizierter Modelle in allen Segmenten. Bei der Next Gen haben wir deutlich gemacht, wir unterstützen das Ziel einer CO2-neutralen Gesellschaft, so wie es auch die neue EU-Kommissionspräsidentin für Europa bis 2050 formuliert hat. Bei der BMW Group bauen wir unser vollelektrisches Angebot konsequent aus. Der iX3 ab 2020, der BMW i4 ab 2021 und der iNext als neuer Technologieträger und Zukunftsbaukasten ebenfalls ab 2021. Um Gegenwart und Zukunft gerecht zu werden und profitabel zu bleiben, setzen wir auf einen Mix verschiedener Technologien. Das entspricht ganz klar den Wünschen unserer Kunden. Zum zweiten Schwerpunkt, unsere Absatzzahlen. Wir wachsen. In einem weltweit rückläufigen Automobilmarkt und in einem hart umkämpften Markt. Im zweiten Quartal wie auch im ersten Halbjahr 2019 hat die Group neue Bestwerte erreicht. Im zweiten Quartal gilt das für die Group sowie für die Marken BMW, Rolls-Royce und BMW Motorrad. In unserem größten Absatzmarkt China sind wir im zweiten Quartal gegen den Trend gewachsen. Ein Plus von fast 24%. Wir haben Marktanteile gewonnen. Mit der Marke BMW sind wir per Juni die Nummer 1 in den USA, die Nummer 1 in Großbritannien. In Deutschland sind wir stärker gewachsen als der Gesamtmarkt und das Premium-Segment. Weltweit konnten wir mit der Marke BMW den Rückstand zu Mercedes-Benz im ersten Halbjahr deutlich verringern. Im Monat Juni lag BMW vor Mercedes. Auf Group-Ebene führen wir unverändert das Premium-Segment an. Unsere Modelloffensive läuft weiter mit hoher Geschwindigkeit. Seit März sind der neue BMW 3er und der neue Z4 auf dem Markt. Der neue BMW 7er kommt nun auch nach China. Unsere BMW X-Familie legt im ersten Halbjahr um fast ein Viertel zu. Seit März ist der neue BMW X7 verfügbar. Er erfreut sich hoher Nachfrage und ist seit dem Monat Mai Segmentführer. Damit umfasst die beliebte und sehr erfolgreiche X-Familie nun 7 Modelle. Anfang Juli haben wir den neuen BMW X6 angekündigt. Mit diesem Fahrzeug ist die Verjüngung der X-Reihe abgeschlossen. Innerhalb von 2 Jahren wurden alle X-Modelle vom X1 bis zum X7 überarbeitet, neu aufgelegt oder völlig neu eingeführt. Die neue BMW 8er-Reihe ist Teil unserer Offensive im Luxussegment. Neben dem Coupé ist seit März das Cabrio verfügbar. Seit Juli werden 3 weitere Modelle im Werk Dingolfing produziert, das Grand Coupé sowie die M-Modelle von Coupé und Cabrio. Erwartungsgemäß wird das Grand Coupé das volumenstärkste Modell der 8er-Reihe sein. Ende September werden bei BMW der neue 1er, der neue 3er Touring und der überarbeitete X1 eingeführt. Ab 2020 wird der X1 auch als Plug-in-Hybrid erhältlich sein. Bisher gibt es diese Variante nur in China. Sie wissen, in diesem Jahr bringen wir allein bei BMW 21 neue oder überarbeitete Modelle heraus. Und damit zum dritten Schwerpunkt unsere Profitabilität. Die BMW Group hat schon oft in ihrer Geschichte unruhiges Fahrwasser erfolgreich gemeistert. Heute gehören Volatilität, sich permanent verändernde Rahmenbedingungen und steigende regulatorische Anforderungen zum Geschäft. Die BMW Group wird ihre erfolgreiche Entwicklung fortsetzen. Dafür investiert das Unternehmen weiter in hohem Maß in Zukunftstechnologie. Wir können das, weil wir profitabel sind. Unsere EBIT-Marge im Segment Automobile beträgt im zweiten Quartal 6,5%. Damit sind wir auf Kurs für den angestrebten Zielkorridor von 4,5 bis 6,5% im Jahr 2019. Und ich möchte noch einmal betonen, im Halbjahr beträgt die EBIT-Marge ohne die Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen durch die EU-Kommission 6,1%. Damit liegen wir innerhalb unserer ursprünglichen Guidance für das Gesamtjahr von 6 bis 8%. Sie sehen, die BMW Group ist klar auf Kurs für die gesetzten Ziele im Geschäftsjahr 2019. Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir zum Schluss ein paar persönliche Worte. Dies ist meine letzte Quartalskonferenz als CEO der BMW AG. Mitten in der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise im Dezember 2008 wurde ich in den Vorstand berufen. Mehr als 10 Jahre konnte ich in diesem Gremium den Weg der BMW Group entscheidend mitgestalten, davon über 4 Jahre an der Spitze. Wir sind in dieser Zeit viele neue Wege gegangen. Ich bin überzeugt, die BMW Group ist robust, innovationsstark und gut aufgestellt für die komplexen Herausforderungen in einem volatilen Umfeld. Insgesamt war BMW mehr als 27 Jahre meine berufliche Heimat. Sie können sich vorstellen, dass die BMW Group immer einen Platz in meinem Herzen haben wird. Meinem Nachfolger Oliver Zipse habe ich viel Erfolg gewünscht. Ihnen allen möchte ich Danke sagen für den wertvollen Austausch und die Gespräche in den vergangenen Jahren. Sie werden die Automobilindustrie und die BMW Group weiterhin intensiv begleiten. Auch wenn all dieselben Herausforderungen haben, ist nicht jedes Unternehmen wie das andere. Die BMW Group geht weiter ihren eigenen Weg. Denken Sie an die Dieseldebatte. Die BMW Group hat ihre Kunden nicht betrogen. Ich bin sicher, das Unternehmen wird auch künftig erfolgreich sein. Vielen Dank.
Vielen Dank, Harald Krüger. Und nun darf ich weitergeben an Nicola Peter. Bitte schön.
Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen auch von meiner Seite. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, mich persönlich, aber auch im Namen meiner Vorstandskollegin und Vorstandskollegen sowie aller Mitarbeiter bei Harald Krüger für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren zu bedanken. Die Rahmenbedingungen in unserer Industrie verändern sich gerade so schnell und unvorhersehbar wie nie zuvor. In Zeiten wie diesen Verantwortung als Vorstandsvorsitzender zu übernehmen, verdient allerhöchsten Respekt. Genauso wie seine Entscheidung, nach mehr als 10 Jahren im Vorstand nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Und ich kann Ihnen auch sagen, ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Oliver Zipse, den ich schon lange kenne und schätze. Meine Damen und Herren, jetzt aber zum Tagesgeschäft und den Details der Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal. Die BMW Group ist nach dem ersten Halbjahr 2019 weiterhin gut unterwegs. In einem herausfordernden, rückläufigen Gesamtmarkt haben wir Segmentanteile gewonnen. Wie angekündigt, hat sich die operative Rendite im Automobilsegment im Vergleich zum ersten Quartal verbessert. Damit liegen wir wie geplant auf Kurs für unsere Jahresziele. Unsere Performance zeigt, wir können uns auch in einem schwierigen politischen und wirtschaftlichen Marktumfeld besser als viele Wettbewerber behaupten. Der Absatz stieg erstmals in einem Halbjahr auf über 1,25 Millionen Fahrzeuge. Unser junges und attraktives Produktportfolio hat dazu maßgeblich beigetragen. Ein Beispiel ist der X7. Ihn haben wir zum Halbjahr bereits an mehr als 13.500 Kunden auf der ganzen Welt ausgeliefert. Vor allem in China sind wir unverändert sehr dynamisch unterwegs und verzeichnen zweistellige Wachstumsraten. Und das trotz eines rückläufigen Gesamtmarkts. Meine Damen und Herren, beginnen wir mit den Finanzkennzahlen im Konzern. Der Konzernumsatz ist im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 2,9% auf 25,72 Milliarden Euro gestiegen, auch beeinflusst von leicht positiven Währungseffekten. Wir haben auch im zweiten Quartal hohe Vorleistungen getätigt, um den technologischen Wandel zu gestalten. Zudem wirkten sich wie erwartet Währungen und Rohstoffpreise, erhöhte Abschreibungen sowie Maßnahmen zur emissionsfreien Mobilität dämpfend aus. Das Finanzergebnis im zweiten Quartal lag bei minus 148 Millionen Euro. Auf die Details dazu gehe ich später in den einzelnen Segmenten ein. Beeinflusst vom rückläufigen Finanzergebnis beträgt das Vorsteuerergebnis im zweiten Quartal 2,05 Milliarden Euro. Per Juni ist es, bedingt durch die Rückstellung im Zusammenhang mit den Kartellvorwürfen der EU-Kommission aus dem ersten Quartal, auf 2,82 Milliarden Euro zurückgegangen. Die EBT-Marge im Konzern liegt im Quartal bei 8,0% und im ersten Halbjahr bei 5,8%. Ohne die Rückstellung beträgt sie per Juni 8,7%. Meine Damen und Herren, nachhaltig profitabel zu wirtschaften hat für uns auch weiterhin oberste Priorität. Wir investieren heute konsequent in unsere Zukunft, auch in einem herausfordernden Umfeld. Ein hohes Maß an Flexibilität ist dabei entscheidend. Mit unseren effizienten Verbrennern, Plug-in-Hybriden und batterieelektrischen Antrieben sind wir breit aufgestellt. Zudem forschen wir weiter an der Brennstoffzelle. Neben der Weiterentwicklung unserer Antriebe stehen die weitere Vernetzung von Fahrer, Fahrzeug und Umwelt, das autonome Fahren sowie die Mobilitätsdienstleistungen im Fokus. Die F&E-Leistungen nach HGB liegen im zweiten Quartal bei 1,48 Milliarden Euro. Im ersten Halbjahr betragen sie rund 2,83 Milliarden Euro. Die F&E-Quote liegt im zweiten Quartal bei 5,7%. Sie wird sich im Gesamtjahr voraussichtlich, wie bereits angekündigt, zwischen 6 und 6,5% bewegen und somit gegenüber dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert von 7,1% wie geplant zurückgehen. Meine Damen und Herren, wir treiben unsere Ausrichtung auf Zukunftsthemen konsequent voran. Dieser Grundsatz spiegelt sich auch in unserer Investitionsstrategie wider. Insgesamt haben wir im zweiten Quartal rund 1,18 Milliarden Euro investiert. Per Juni sind es 2,18 Milliarden Euro. Der saisonal untypische Anstieg im ersten Halbjahr ist insbesondere auf die Vielzahl von Produktanläufen, wie zum Beispiel den neuen Dreier und den neuen Einser sowie den Start des neuen Werks in Mexiko zurückzuführen. Aus San Luis Potosí können wir die Dreierlimousine künftig zollfrei in mehr als 40 Länder exportieren, mit denen Mexiko ein Freihandelsabkommen hat. Die Investitionsquote liegt per Juni bei 4,5%. Für das Gesamtjahr rechnen wir trotz der Einführung von IFRS 16 weiterhin mit einer Quote nur leicht über dem Vorjahresniveau von 5,2%. Nun zu den einzelnen Segmenten. Im Segment Automobile hat sich die Zahl der Auslieferungen in einem rückläufigen Gesamtmarkt gut entwickelt. Trotz der angesprochenen Modellwechsel und des wettbewerbsintensiven Umfelds, insbesondere in Europa, sind die Umsatzerlöse im zweiten Quartal auf 22,62 Milliarden Euro gestiegen. Das operative Segmentergebnis beträgt im zweiten Quartal 1,47 Milliarden Euro. Die EBIT-Marge liegt bei 6,5%. Im ersten Halbjahr liegt die Marge, bedingt durch die bekannte Rückstellung im ersten Quartal, bei 2,8%. Damit sind wir auf Kurs, den für das Gesamtjahr erwarteten Zielkorridor von 4,5 bis 6,5% zu erreichen. Ohne die Rückstellung beträgt die EBIT-Marge 6,1% und liegt innerhalb unserer ursprünglichen Guidance von 6 bis 8%. Das zunehmend herausfordernde Marktumfeld sowie eine anhaltend hohe Wettbewerbsintensität wirkten dämpfend auf die Geschäftsentwicklung. Zudem haben wie erwartet gestiegene Herstellkosten und die planmäßigen Abschreibungen das Ergebnis belastet. Hinzu kamen wie geplant hohe Ausgaben für Forschung und Entwicklung, insbesondere für die Entwicklung von Fahrzeugarchitekturen und Antrieben sowie für neue Produkte, die Elektrifizierung und weitere Vernetzung. Im Finanzergebnis wird der vorläufige einmalige Aufwertungseffekt aus der Bündelung der Mobilitätsdienstleistungen mit Daimler durch den geplanten laufenden Verlusten aus den Jurnau-Gesellschaften weitgehend kompensiert. Im Vorjahr war zudem der positive Bewertungseffekt im Zusammenhang mit der Übernahme von Drivenow enthalten. Kommen wir noch zum Free Cashflow des Segments. Er liegt im zweiten Quartal bei 869 Millionen Euro und damit wie angekündigt deutlich höher als in den ersten drei Monaten des Jahres. Auch im zweiten Halbjahr wollen wir einen positiven Free Cashflow erreichen und streben für das Gesamtjahr einen Wert an, der sich dem Niveau des Vorjahres annähern soll. Zusätzlich zu den weiterhin hohen Investitionen und Zukunftsvorleistungen verläuft jedoch die Marktentwicklung in einigen Regionen herausfordernder als ursprünglich erwartet. Das dämpft die Ergebnis- und Cashflow-Generierung. Meine Damen und Herren, kommen wir zum Segment Finanzdienstleistungen, das seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal fortgesetzt hat. Die Zahl der Neuverträge mit Endkunden ist im Quartal um 4,4% auf mehr als 500.000 Verträge angestiegen. Der Vertragsbestand hat zum Stichtag gegenüber dem Jahresende 2018 um 2,3% auf über 5,35 Millionen Verträge mit Endkunden zugelegt. Insbesondere die Region China verzeichnete deutliches Wachstum. Im ersten Halbjahr ist das Segmentergebnis vor Steuern um 3,8% auf 1,2 Milliarden Euro angestiegen. Die positive Entwicklung im ersten Halbjahr ist insbesondere auf das Portfolio Wachstum sowie die weiterhin stabile Risikosituation mit gesunkenen Restwertaufwendungen in einzelnen Märkten zurückzuführen. Im Quartal beträgt das Vorsteuerergebnis 573 Millionen Euro. Grund für den Rückgang sind negative Effekte im Finanzergebnis bei der Marktbewertung von Zinsderivaten aufgrund des weltweiten Zinsrückgangs. Nun noch zum Segment Motorräder. Das erste Halbjahr ist für BMW Motorrad positiv verlaufen. Die Zahl der Auslieferungen ist auf rund 93.200 Motorräder gestiegen, ein Zuwachs von 7,1%. Die gute Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im operativen Ergebnis wider. Es liegt im zweiten Quartal bei 102 Millionen Euro und damit über dem Vorjahreswert. Die EBIT-Marge beträgt 14,0%. Meine Damen und Herren, kommen wir zur Prognose für das laufende Jahr. In den ersten 6 Monaten hat sich das Geschäft entsprechend unserer Erwartungen entwickelt. Wie geplant haben wir uns im Vergleich zum ersten Quartal verbessert. Für das zweite Halbjahr erwarten wir weiterhin eine solide Ergebnisentwicklung mit weiteren Impulsen aus unserem Produktmomentum. Entsprechend bestätigen wir den Ausblick für 2019. Sollte sich das Umfeld nicht wesentlich verschlechtern, gehen wir davon aus, dass sich das Gesamtjahr im Rahmen unserer Prognoseerwartungen entwickeln wird. Im Segment Automobile erwarten wir ein leichtes Plus bei den Auslieferungen. Im zweiten Halbjahr werden weitere neue Modelle an den Start gehen. Insbesondere aus der neuen 3er-Reihe und den großen X-Modellen erwarten wir positives Momentum. Bei der EBIT-Marge sind wir weiterhin auf Kurs, unseren angepassten Zielkorridor von 4,5 bis 6,5% für 2019 zu erreichen. Im Segment Motorräder planen wir einen soliden Anstieg der Auslieferung. Die EBIT-Marge soll weiterhin im Zielkorridor von 8 bis 10% liegen. Im Segment Finanzdienstleistungen erwarten wir eine Eigenkapitalrendite auf Vorjahresniveau und damit über unserem Zielanspruch von 14%. Das Konzernergebnis vor Steuern wird auch aufgrund der Rückstellungen für Kartellthemen sowie des im Vergleich zum Vorjahr rückläufigen Finanzergebnisses deutlich unter dem des Vorjahres liegen. Bei unseren Prognosen setzen wir voraus, dass die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich nicht wesentlich verändern. Meine Damen und Herren, unsere gute Performance in einem rückläufigen Gesamtmarkt zeigt, unsere attraktiven Produkte und zukunftsweisenden Technologien überzeugen. Flexibilität ist für uns weiterhin ein wichtiger Schlüssel für den künftigen Erfolg. So können wir zu jeder Zeit auf die Nachfragesituation in den verschiedenen Weltregionen reagieren und die Volumina entsprechend an die Marktentwicklung anpassen. Gleichzeitig arbeiten wir im Rahmen von Performance Next weiterhin mit Hochdruck an allen verfügbaren Stellhebeln, um unsere Profitabilität zu sichern. Die BMW Group ist und bleibt ein starkes Unternehmen. Unsere Innovationsstärke und Wachstumsorientierung basierend auf einem sehr soliden Finanzprofil sind die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft. Vielen Dank.
Soweit, Herr Dr. Peter, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben nun Zeit für Ihre Fragen. Ich möchte die Kollegen nun bitten, die technischen Hinweise für die Konferenz zu geben.
Sehr geehrte Damen und Herren, wir beginnen nun mit der Frage- und Antwortrunde. Wenn Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 1. Sie werden dann der Reihe nach die Möglichkeit erhalten, Ihre Frage zu stellen. Um Ihre Frage zurückzuziehen, drücken Sie bitte die Telefontasten 0 und 2. Wenn Sie heute über den Lautsprecher zuhören, möchte ich Sie bitten, Ihre Fragen über den Telefonhörer zu stellen. Vielen Dank und einen Moment für die erste Frage, bitte. Die erste Frage kommt von Christoph Rauwald von Bloomberg. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Hallo, Herr Rauwald?
Ja, Christoph Rauwald hier von Bloomberg. Grüße, ich war die Verbindung unterbrochen. Ich habe 3 Fragen, bitte. Die erste ist zur Kooperation mit Jaguar Land Rover. Könnten Sie bitte etwas näher auf den Inhalt und auch auf das künftige Potenzial dieser Kooperation eingehen? Und gehört dazu auch gegebenenfalls die Option, diese Zusammenarbeit mit einer Kapitalbeteiligung zu unterlegen? Zweite Frage richtet sich zum Thema China. Gibt es dort schon eine Entscheidung für eine lokale Produktion des X5? Und die dritte und letzte Frage bezieht sich auf die Margenentwicklung. Wann wird Ihrer Einschätzung nach BMW wieder den 8-10% Margenkorridor erreichen können? Ist das trotz der von Ihnen eingangs skizzierten Herausforderungen der Industrie nächstes Jahr denkbar oder darstellbar? Oder wird das voraussichtlich länger dauern? Dankeschön.
Gut, Herr Rauwald, danke. Wir beginnen mit Herrn Krüger zum ersten Teil, Jaguar Land Rover und dann Herr Peter. Herr Krüger, bitte.
Also die Frage war ja sozusagen Kooperation Jaguar Land Rover. Wir haben hier eine Kooperation im Bereich elektrischer Antriebssysteme vereinbart. Wir führen aktuell Gespräche, um weitere Themenfelder der Zusammenarbeit zu identifizieren. Natürlich ist das ein hilfreicher Hebel in der Elektromobilität, die Economies of Scale zu erzielen und damit Kosten für beide Parteien zu reduzieren. Aber eine Kapitalverpflichtung und Verflechtung kann ich komplett ausschließen. Das ist nicht angedacht und auch nicht auf dem Radar.
Gut. Herr Peter?
China, vielleicht zunächst zu China insgesamt. Wir sind in China im ersten Halbjahr sehr gut unterwegs mit einem Wachstum trotz eines rückgängigen Gesamtmarkts von über 15%. Das liegt insbesondere auch an der hohen Akzeptanz des X3. Wir werden weiterhin in China neue Modelle in den Markt einführen. Als nächstes ist geplant, Ende dieses Jahres, nach dem Anlauf von dem Dreier zunächst mal im August, den X2 lokal zu fertigen und dann im kommenden Jahr den vollelektrischen X3, der dann aus Shenyang auch in andere Märkte exportiert werden wird. Zu dem Thema 8-10%, das bleibt weiterhin unser strategisches Ziel. Ich glaube, es macht in dem aktuell sehr volatilen Umfeld keinen Sinn, da eine Prognose zu wagen, zu sagen, ja, das wird in 2020, 2021, 2022 stattfinden. Wichtig ist, dass wir im Rahmen von unserem Unternehmensprogramm Performance Next sehr konsequent an Verbesserungen an allen Stellhebeln arbeiten. Wir haben hier insbesondere auch einen sehr starken Fokus in den letzten Monaten auf die Verbesserung der Materialkosten für laufende Modelle gesetzt. Wir priorisieren sehr konsequent Investitionen, arbeiten auch mit zukunftsorientierten Technologien wie Data Analytics an Optimierungen für die verschiedenen zentralen Unternehmensprozesse. Gut. Im laufenden Jahr sind wir unterwegs, wie gesagt, um unsere Guidance einzufahren.
Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Max Hegler, Süddeutsche Zeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Morgen, die Herren. Vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Krüger, Sie haben mal einige persönliche Worte schon erwähnt und in Ihrer Ehre werde ich auch nochmal kurz nachgefragt. Was erwarten Sie von der Automobilbranche zum einen in den kommenden Jahren? Was sind die größten Herausforderungen? Und zum Zweiten, das haben Sie erlaubt, die Frage zu stellen, was werden Sie eigentlich jetzt persönlich machen in der nächsten Zeit mit Ihrer Erfahrung? Vielen Dank.
Ich gehe mal davon aus, Herr Hegler, dass ich die Frage an Herrn Krüger gebe. Gut, ich gebe sie weiter.
Herr Hegler, erstmal, was erwarte ich von der Autobranche in den kommenden Jahren? Wir befinden uns ja in der größten Transformation und das sage ich nicht, weil ich in der Verantwortung war oder noch bin heute, sondern es kommen 3-4 parallele Entwicklungen. Wir sehen, dass wir sozusagen ein sehr volatiles Umfeld haben, dass freier Welthandel keine Selbstverständlichkeit mehr ist. Und damit auch Druck aufs Geschäftsmodell kommt. Das Zweite ist, wir haben einen sicherlich Ramp-up der Elektromobilität, der nachhaltigen Mobilität. Wir stehen hier für Technologieoffenheit, weil es auch Wasserstoff und andere Lösungen geben wird in der Automobilindustrie in der Zukunft. Denken Sie nur mal an große Kraftwagen, LKWs und Transporter. Also insofern erwarte ich, dass technologisch auch ein Rennen beginnt sozusagen, einerseits um die Elektromobilität und die Kostenpositionen, die dazu gehören. Also es wird nur derjenige erfolgreich sein, der auch die Kosten in diesen neuen Themen wie in den aktuellen Themen beherrscht. Das heißt, auch weiterhin in Zukunft zu investieren und die Digitalisierung des Kundenschnittstelle, das autonome Fahren, das automatisierte Fahren ist für mich auch persönlich von hoher strategischer Bedeutung, weil auch dort sich Kundenverhalten verändert, Mobilität verändert. Also die Automobilunternehmen werden sich auf nachhaltige, neue Mobilität komplett einstellen müssen und verändertes Kundenverhalten und veränderte Regulatorik. Aber auf der anderen Seite, so wie ich das in meiner Rede auch gesagt habe, bin ich zutiefst überzeugt, dass die BMW Group dafür aufgestellt ist, sehr gut aufgestellt ist. Wir sind Technologieführer in Themen, Nehmen Sie nur die Kooperation mit Jaguar Land Rover. Das zeigt ja, dass BMW Group sehr, sehr gute Antriebssysteme hat, auch elektrische Antriebssysteme wie konventionelle Motoren. Wir haben eine Kooperation mit Daimler in der Strategie automatisiertes Fahren und in der Phase 1. Also ich glaube, ich will das gar nicht alles aufzählen. Da denke ich mir, wichtig ist, sich aufs Kerngeschäft zu fokussieren und die strategischen Erweiterungen in der Kooperationsstrategie zu fahren. Was mache ich persönlich, Herr Egler? Ich werde erstmal im August ein bisschen Urlaub machen und dann werde ich mich orientieren und lassen Sie sich mal überraschen, was dann kommen wird.
Gut. Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Edward Taylor, Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Danke, die Herren. Ich habe drei Fragen. Das erste ist, auf welches Brexit-Szenario stellen Sie sich ein und mit welchen Kosten ist das verbunden? Hat sich das in irgendeiner Form geändert? Dann, Herr Peter, Sie haben gesagt, es habe auch Depreciation gegeben bei einigen Modellen, also die Secondhand-Values. Können Sie das ein bisschen ausführen? Welche Modelle sind das und wie wurden die Kosten hier angepasst oder die Vorsorge? Und das Dritte war, es wurde schon beantwortet, danke.
Gut. Edward Taylor, also Brexit. Herr Krüger?
Also, ich sag mal, das ist auch vielleicht noch ergänzend zu dem, was der Herr Hegler gefragt hat. Für die Automobilindustrie und ihre Führungskräfte ist es wichtig, dass die Unternehmen hochflexibel sind, hochflexibel auf Marktveränderungen reagieren können, auf Produktionsnachfragen, auf Kürzungen von Produktionen, auf Zusatznachfrage. Was Brexit betrifft, sind wir für alle Szenarien vorbereitet. Also im Sinne Flexibilität der Produktion im Haus, aber auch des Lieferantennetzwerks. Natürlich stehen wir auch für eine pragmatische Lösung, weil wenn es zu einem Hard Brexit kommt, sage ich nochmal sehr klar, gibt es nur Lose-Lose. Das wird für beide Seiten nicht erfolgreich werden. Insofern Flexibilität hier und Produktionssteuerung, was ja eine Stärke der BMW Group ist, steht hier an oberster Stelle und da sind wir sicherlich besser vorbereitet als manch anderer. Aber ich muss auch klar sagen, ein Hard Brexit ist nicht das, was für Europa richtig und sinnvoll ist und auch nicht für UK gut ist.
Gut, vielen Dank. Dann die zweite Teil der Frage war Abwertung, Restwerte, Modelle. Herr Peter, bitte.
Herr Taylor, ich habe eigentlich das Gegenteil gesagt, nämlich dass die positive Entwicklung im Geschäftsfeld Finanzdienstleistungen durch zwei Themen beeinflusst wird. Zum einen das Portfoliowachstum und zum anderen die weiterhin sehr stabile Risikosituation bei eben gesunkenen Restwertrisikoaufwendungen. Woran liegt es, dass wir insbesondere auch in den Vereinigten Staaten unseren Vermarktungsprozess weiter optimiert haben, auch mit neuen digitalen Vermarktungsmöglichkeiten und deswegen sowohl insgesamt weltweit uns mit einer wirklich stabilen Restwertsituation konfrontiert sehen für unser Portfolio und zum Zweiten die Kreditrisiken, wie Sie das von uns kennen, extrem gut gemanagt werden und auf einem auch historisch sehr niedrigen Niveau momentan sind.
Vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Marco Engemann, dpa. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, hallo, guten Morgen in die Runde. Vielleicht Herr Dr. Peter oder auch Herr Krüger, können Sie uns ein bisschen Aufschluss geben über
den Exit? Können Sie ein bisschen lauter sprechen,
ja,
Herr Engelmann?
Ich versuche das jetzt. Mikro ein bisschen näher dran.
Ja.
Ja. Vielleicht an Herrn Dr. Peter oder auch Herrn Krüger, können Sie uns ein bisschen Aufschluss geben über die Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal in China? Wir haben ja gesehen, dass die Auslieferungen da sehr gut laufen für Sie. Aber der eine oder andere, auch der vielleicht im Premium-Segment ein bisschen unterwegs ist, hat ja doch ein bisschen von Preisdruck geklagt, auch in China. Können Sie uns da ein bisschen sagen, wie weit Sie davon betroffen sind? Danke.
Vielen Dank. Ich gebe gleich weiter an Herrn Peter.
Ja, Herr Eng. Wir haben in unserem Joint Venture BBA folgende Situation. Zum einen sehr gute Volumenentwicklung, Absatz, wie gesagt, leicht über 15% im ersten Halbjahr. Das wird sich im zweiten Halbjahr ein ganz klein wenig abschwächen, dieses Wachstum, aufgrund des Basiseffekts des X3, den wir im August 2018 eingeführt haben. Aber wir werden weiterhin irgendwo im Bereich von knapp 10% Gesamtjahreswachstum in China liegen. Zweiter Aspekt, die Preisentwicklung ist auch dank der guten und im Markt sehr akzeptierten Modelle sehr stabil in China. Das liegt am X3, der 5er lang läuft weiterhin gut in China. Wir kommen jetzt mit dem 3er. Bei den importierten Fahrzeugen ist China für den neuen 7er auch ein sehr wichtiger Markt, wird auch einen positiven Beitrag leisten. Also von der Seite sind wir da, denke ich, gut auf Kurs. Wir haben in der Ergebnisrechnung bei BBA wie geplant etwas höhere Aufwendungen, um die Produktion auf den 3er und, ich habe es ja gerade eben gesagt, auch auf den X2 vorzubereiten, aber insgesamt sind wir für das Gesamtjahr sowohl was die Absatzzahlen angeht, als auch was die Ergebniszahlen angeht, auf Kurs, unsere Ziele zu erreichen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von Mirko Reibka vom Platobrief. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Frage an Sie persönlich. Können Sie vielleicht noch mal sagen oder die Gründe für Ihre Entscheidung erläutern, warum Sie Ihren Vertrag nicht verlängern möchten? Haben Sie genug Rückhalt gespürt im Aufsichtsrat? Und dann wüsste ich ganz gerne noch, wie Sie einschätzen, den Kurs, den BMW in den letzten Jahren bei der Elektromobilität gefahren hat. War das Timing aus Ihrer Sicht immer richtig oder ist man zu früh in diese Antriebsform so massiv eingestiegen? Zuletzt gab es ja dann doch mitunter Vorhaltungen, dass man wenig verdient hat und gleichzeitig auch noch den technischen Vorsprung verloren hätte. Vielen Dank.
Herr Krüger.
Fangen wir an mit der Elektromobilität an der Stelle. Also, dass BMW frühzeitig begonnen hat, halte ich für unheimlich richtig und fundamental. Kommt auch hinzu, dass ich ja das in der Vorstandsentscheidung selber mit dabei war, also die i3-Entscheidung, die i8, das ist ja alles im Rahmen meiner 10-jährigen Tätigkeit mitentschieden worden. Und da stand ich damals schon voll und ganz dahinter, dass das fundamental ist. Ohne diese Entscheidung, nehmen Sie den i8 einfach mal her, hätten wir überhaupt nicht die Technologie auf der Softwareseite entwickelt, um die ganzen Plug-in-Hybride in der Breite ausbreiten zu können. Wir haben jetzt sehr erfolgreich viele Plug-in-Hybride im Markt. Die werden auch für einige, viele europäische Märkte, aber auch für die USA zum Beispiel sehr relevant sein. Das Thema i3 war für uns fundamental und das Schöne ist, er ist ja weiterhin erfolgreich. Ich habe vorhin ja gesagt, 85% Wachstum in 2019 in Deutschland, 21% weltweit. Das war auch Voraussetzung, um die Technologie weiterzuentwickeln und die nächsten Generationen von elektrischen Antrieben zu entwickeln. Wir kommen jetzt mit der 5. Generation, die hätten wir nie geschafft, ohne seltene Erden zu entwickeln, wenn wir nicht mit dem i3 begonnen hätten. Und die Cost-Down-Themen in der neuen Elektromobilitätstechnologie sind ganz, ganz fundamental. Und da sage ich mal, hat die BMW, und das sehen Sie an der Kooperation mit Jaguar Land Rover, dass wir sozusagen da eine Kooperation machen, heißt ja, dass die BMW eine hohe Kompetenz hat. Es steht da exzellent da, was Kompetenz, Know-how und Wissen, was Elektromobilität betrifft. Wenn Sie sehen, dass wir vollelektrische sozusagen Fahrzeuge 2023, 25 Stück haben, das vorgezogen haben, und ich kann Ihnen auch sagen, die BMW-Gruppe ist immer noch für weitere Überraschungen gut an der Stelle. Also für die Elektromobilität und die Vielfalt der Antriebstechnologien in der Welt, weil die Kunden unterschiedlich sind und weil die Infrastruktur auch in der Welt sehr, sehr unterschiedlich ist. Das ist was völlig anderes, ob Sie in Kalifornien sind oder ob Sie im Midwest sind oder in Ohio, wo ich mal studiert habe, und dort Infrastruktur für Elektromobilität suchen. Und deswegen glauben wir, dass so eine Lösung wie ein X3, entweder rein elektrisch, Plug-in-Hybrid oder klassische Verbrennungstechnologie mit 48 Volt, ein Lösungsansatz sind. Und die Gründe für die Entscheidung, das ist einfach, manchmal gibt es Punkte im Leben, wo man auch was Neues machen möchte.
Danke. Gut, vielen Dank. Die nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von Markus Fasse vom Handelsblatt. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Morgen, die Herren. Zwei Fragen. Die eine bezieht sich auf die IAA. Es sind massive Proteste angekündigt im Vorfeld von verschiedenen Gruppen. Auch natürlich wird BMW dann im Fokus stehen. Es geht viel auch um Geländewagen, CO2, dieses ganze Thema. Meine Frage ist, wie gehen Sie damit um? Planen Sie eventuell auch auf die Kritiker zuzugehen? Ändern Sie Ihr Ausstellungskonzept? Werden Sie vielleicht auch andere Modelle zeigen als sonst, um so ein bisschen im Protest den Wind aus den Segeln zu nehmen? Und wie sehen Sie die Zukunft der IAA? Vielleicht können Sie da was zu sagen. Und dann auch noch eine persönliche Frage an Herrn Krüger. Ich habe den Anfang leider nicht ganz mitbekommen, aber könnten Sie vielleicht sagen, welche 2, 3 Entscheidungen, die Sie in Ihrer Amtszeit getroffen haben, für Sie die wichtigsten waren und von denen Sie auch hoffen und glauben, dass sie sozusagen immer mit Ihnen verbunden sein werden? Danke.
Gut, vielen Dank, Herr Fasse. Herr Krüger.
Sie wollen ja sehr breite Antworten. Ich fange mal an mit der IAA. Also die Proteste, die da angekündigt sind, das ist natürlich über eine Dialogplattform vom VDA, die dort sozusagen sind. Aber was ich da sagen kann, die Automobilindustrie und Führungskräfte in der Automobilindustrie müssen dort in den Dialog gehen an der Stelle. Ja, es ist wichtig, sich mit allen Stakeholdern auseinanderzusetzen, Sichten auszutauschen, Argumente zu verstehen und zuzuhören an dieser Stelle und auch unterschiedliche Sichtweisen zuzulassen. Aber wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, dann ist der Dialog an dieser Stelle und die konstruktive Auseinandersetzung wichtig an der Stelle. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Pfad. Deswegen hat der VDA auch die entsprechenden Parteien eingeladen, verlangt aber auch, dass beide zum Dialog kommen an dieser Stelle und da sind. Aber ich glaube, wir haben ja viele und die BMW Group macht ja Dialoge mit Stakeholdern unterschiedlichsten schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, das gehört dazu. Man muss den Kunden sehr gut zugehören, man muss unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen sehr gut zuhören und auch wieder Schlussfolgerungen ziehen. Und ich habe es auf der Next Gen ja gesagt. Wissen Sie, wenn Sie 3 Kinder haben, dann sind sie selber auch im Dialog permanent über die Zukunft dieser Erde. Und ich glaube, da können Sie mir glauben, Herr Fasse, das bewegt mich schon jeden Tag, wie es dann weitergeht. Wir haben da auch eine gemeinsame Verantwortung. Und deswegen halte ich den Dialog für richtig. Aber es wird sicherlich auf der IAA einen ganz anderen Raum einnehmen als in der Vergangenheit. Das ist auch gut für die IAA, wenn sie sich so weiterentwickelt. Dann kamen Sie nochmal zu den Entscheidungen in der Amtszeit an der Stelle. Erstens sage ich mal, Punkt 1, wir sind ein Gesamtvorstand, der als Team agiert und es trifft nicht ein einzelner Vorstandsvorsitzender allein nur Entscheidungen, sondern in der Volatilität der Welt ist es wichtig, dass der Vorstand im konstruktiven Dialog, auch mit unterschiedlichen Sichtweisen, aber eine gemeinsame Entscheidung trifft. Was würde ich für sehr relevant halten? Relevant halten würde ich zum Beispiel die Übernahme der Mehrheitsanteile im Joint Venture BBA in China. Das wird unsere Entwicklung für die nächsten Jahre deutlich beschleunigen. Und das ist nur möglich, wenn man ein vertrauensvoller Player in China ist, der immer bisher geliefert hat, was er versprochen hat. Und zwar in guten wie in schlechten Zeiten. Das Zweite, was bleiben wird, ich glaube, und das wird vielleicht der ein oder andere Journalist jetzt auch nochmal näher sich angucken, die Modelloffensive wirkt. Ja, wir haben immer nochmal die Diskussion gehabt, aber wenn ich sehe, der X7 ist Segmentführer von 0 auf 100. Ja, wir gewinnen Marktanteile im ersten Halbjahr gegenüber dem Wettbewerb, aber natürlich in einem rückläufigen Gesamtmarkt mit viel Druck. Und das Dritte, was bleiben wird, der Fokus auf Innovationsorientierung und Profitabilität. Wir haben viele Dinge entschieden, die werden Sie in den nächsten Jahren sehen, an Produkten, an anderen Themen. Auf der Next Gen haben wir einen gewissen Einblick gehabt, wo ich sage mal, mit aller Bescheidenheit, lassen Sie sich einfach noch ein bisschen von den nächsten Jahren überraschen, dann werden Sie auch Entscheidungen sehen, die noch aus der gemeinsamen Zeit mit mir im Vorstand stammen.
Vielen Dank. Die nächste Frage.
Die nächste Frage kommt von William Boston, Wall Street Journal. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Guten Tag an die Runde. Ich habe ein paar Fragen an Herrn Krüger und vielleicht auch Herrn Peter, also eine Frage, es geht um die weitere Entwicklung bei Gewinn. Also Sie erklären heute, dass der Rückgang der Marge hauptsächlich von den Charges im ersten Quartal zu verstehen ist und dass ein weiter so für den Rest des Jahres das wieder ausgleichen werden sollte. Sie kommen dann wieder in ihre Bahn, wie erwartet. Aber dass das Jahr sich so ruhig weiterentwickelt wird, scheint unter den jetzigen Umständen ziemlich unwahrscheinlich. Also wenn man Brexit und verschärfte Handelsbedingungen anschaut. Also wenn das nicht kommt, wie Sie sich das hoffen, also wie sieht das ja dann aus? Also und wie groß sind diese Risiken? Zweite Thema ist Brexit. Ich würde gerne wissen, was Sie sprechen von Flexibilität. Was haben Sie ganz genau getan, um diese Flexibilität zu erreichen, falls es, wie jetzt von vielerseits erwartet, zu einem harten Brexit kommt? Und Herrn Krüger, zum Abschied, was ist Ihre persönliche Botschaft an Boris Johnson? Vielen Dank.
Also da muss ich Herrn Krüger jetzt ein bisschen Zeit geben, wahrscheinlich, was die persönliche Botschaft an Boris Johnson betrifft. Ich würde mal sagen, wir beginnen mit Herrn Peter, was den Ausblick betrifft und wie groß sind die Risiken. Herr Peter, bitte.
Also vielleicht Ausblick zweites Halbjahr. Herr Boston, wie gesagt, wir stehen Ende des ersten Halbjahres in Segment Automotive bei 6,1%, ohne die Rückstellung für den Kartellvorwurf, damit genau im Korridor zwischen 6 und 8%. Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir dank unseres positiven Produktmomentums, der X7 wird voll verfügbar sein, X5 läuft sehr gut. Wir haben, das habe ich schon erwähnt, sehr gute Entwicklung auch beim X3 im Jahresvergleich, also die ganzen X-Modelle. Aber gleichzeitig kommt der neue Dreier, der neue Einser kommt. Also ich glaube, da haben wir einfach von der Produktseite ein wirklich gutes Momentum. Das ist der eine wichtige positive Aspekt. Auf der Währungsseite, wenn Sie über Währungsrohstoffe, wenn Sie über Risiken sprechen, sind wir Anfang des Jahres davon ausgegangen, hatte ich Ihnen ja in der Telefonkonferenz gesagt, dass wir da irgendwo zwischen 500 Millionen und einer Milliarde rechnen. Das hat sich in den vergangenen Monaten eher an den unteren Bereich bewegt. Das ist, denke ich, ganz positiv. Wenn Sie Brexit und Handelsbeschränkungen ansprechen, ist es unglaublich schwierig vorherzusagen, was da genau in den kommenden Monaten passiert. Wir haben, glaube ich, auch im letzten Jahr bewiesen, dass wir auf sich zum Teil sehr schnell ereignende Veränderungen gut reagieren können. Wir haben, das hatte ich in der letzten Quartalskonferenz auch schon gesagt, wir haben für das Thema Brexit eine gewisse Vorsorge getroffen und sind, was Flexibilität unserer Werke angeht, weiterhin und zwar nicht nur in Oxford, sondern das gilt weltweit, sehr gut aufgestellt. Das ist so ein bisschen das Umfeld, das uns zuversichtlich macht, dass wir unsere Guidance 4,5 bis 6,5 einschließlich der Rückstellung für das Kartellthema auch halten können.
Gut, dann darf ich nochmal an Herrn Krüger geben.
Also ich würde dem Boris Johnson 3-4 Punkte mitgeben als persönliche Botschaft. Thema 1, die BMW Group ist ein wichtiger Player in UK und es ist ein wichtiger Markt für uns und Heimat von 2 unserer Premium-Marken. Thema 2, dass freier Welthandel das erfolgreichste ist und dass ein Hard Brexit nicht im Interesse der Industrie und des Landes aus meiner Sicht sein wird. Und das dritte ist, listen to the economy and listen to the people. Ja, dass man auch mit der Wirtschaft im Dialog zu diesen Themen sein muss und dass ich hoffe, dass man da eine pragmatische Kompromisslösung findet, mit der alle Seiten okay sind an der Stelle. Und dafür würde ich auch sogar Boris Johnson persönlich besuchen.
Gut, vielen Dank. Die nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Jan Schreiber, AFP. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag, danke für die Frage. Ich hätte eine kurze Nachfrage zu dem Thema Brexit, nämlich käme eine Produktionsunterbrechung wieder in Frage, auch wenn das dann keine vorgezogenen Sommerferien wären im Oktober. Zweite Frage ist zu den CO2-Zielen. Sie erwähnen die hohen Kosten, die daraus entstehen. Heißt das, dass Sie damit die CO2-Ziele auch meistern? Oder ist da immer noch eine Unsicherheit dabei? Wie sicher sind Sie, dass Sie die schaffen? Und drittens, WLTP Phase 2. Wie sehen Sie die jetzt dann im Herbst kommen? Bereiten sich da wieder auf Verwerfungen vor? Gibt's da irgendwie, haben Sie da Angst vor? Danke.
Okay, gut. Herr Schreiber, vielen Dank. Herr Krüger, bitte.
Also Produktionsunterbrechung UK nochmal möglich, ist für uns nicht geplant. Wir haben sozusagen im April ja die Produktionsunterbrechung gemacht, im Sommer jetzt nicht. Und haben Sie im Auge, im Herbst läuft jetzt für uns der wichtige Mini-Elektrik an. Da wollen wir keine Produktionsunterbrechung, weil wir haben über 40.000 Interessenten. Und der Produktionshochlauf sozusagen von dem Mini-Elektrik ist in Oxford für uns wichtig, für die Kundenbelieferung dann ab Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres. Also das zum UK. Und flexibel können wir in den Schichten in Oxford natürlich immer reagieren. Also keine geplante Produktionsunterbrechung, aber flexibel sind wir in den Tagen und flexibel sind wir auch in den Schichten. Dann das Thema CO2-Regulierung EU an der Stelle. Die BMW-Gruppe hat ja zwischen 1995 und 2018 ihren CO2-Ausstoß um 42% verringert. Die Plug-in-Hybrid-Offensive, die Elektrofahrzeuge wie der Mini Electric, wie der i4, wie der iNEXT werden dazu beitragen, die CO2-Ziele sozusagen umzusetzen. Natürlich ist das noch eine Herausforderung an der Stelle und wir arbeiten an Maßnahmen wie zum Beispiel 48 Volt für den konventionellen Verbrenner an dieser Stelle. Wir haben die Plug-in-Hybride, wir haben die rein elektrischen Fahrzeuge. Ich habe ja auch gesagt, dass wir von 2019 auf 2021 unser Volumen im Absatz der elektrifizierten Fahrzeuge verdoppeln werden. Und mit dieser Verdopplung und dann 30% Wachstum pro Jahr, was wir auf der Next Gen kommuniziert haben, werden wir natürlich unsere CO2-Ziele sozusagen erleichtern, im Sinne von mit elektrischen Flottenausbreitungen dem Thema näher zu kommen. Aber natürlich ist das eine Herausforderung, aber wenn Sie mal die Wettbewerber angucken, dann steht die BMW Group besser da in den CO2 als ihre Premium-Wettbewerber in den letzten Jahren, weil wir auch hocheffiziente Verbrenner haben und auch der Diesel soll noch seinen Beitrag leisten. Also insofern werden wir da weiterhin konsequent arbeiten. Wir arbeiten seit Monaten und Tagen, aber ich möchte es mal an einem Beispiel machen. Wir haben auch die WLTP-Umstellung 2018 als einziges Unternehmen sehr erfolgreich gemanagt und die Umstellung auf WLTP jetzt 6D verläuft planmäßig auch in 2019. Also auch dort sind wir auf Kurs und planmäßig. Wir bereiten uns auf diese technologischen Veränderungen, ob es jetzt 2018 WLTP-Einführung war, RDE-Stufe jetzt im 1.9. All diese Dinge sind professionell, aber unter Hochdruck vorbereitet worden. Und Sie können sich vorstellen, dass es im FITS sozusagen knackig zur Arbeit geht, im Forschungs- und Ingenieurszentrum. Aber das ist immer gut. An der Stelle sage ich auch, und wir sind gut vorbereitet für alles, was da kommt.
Vielen Dank. Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner, Automotive News Europe. Hier, Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, vielen Dank und guten Morgen in die Runde. Ein paar Fragen meinerseits. Erstens, in die Zukunft schauen. Muss BMW langfristig eine Partner suchen? Ist es groß genug? Hat es die Skaleneffekte genug, um wirklich als alleinstehende Hersteller noch wettbewerbsfähig zu bleiben? Und dann würde ich auch gerne wissen, Ihre größte Konkurrent Mercedes will Ihre Zulieferer auswählen auf Basis CO2-Emissionen. Ferner soll der Vorstand zum Teil auch auf die Erreichung von CO2 vergütet. VW beispielsweise will die ID3 carbonneutral an Kunden überliefern. Was unternehmen Sie konkret, um CO2-Emissionen ganzheitlich cradle to grave zu minimieren oder auf null zu senken? Also abgesehen von Ihrer Ankündigung, erneuerbare Energie ab nächsten Jahr weltweit zu verwenden. Danke sehr.
Okay, dann beginnen wir beim Thema CO2 mit Herrn Peter und danach nochmal Herr Krüger. Herr Peter, bitte.
Das ist eigentlich für uns nichts Neues. Wir schauen uns beim Thema Nachhaltigkeit immer die gesamte Wertschöpfungskette an. Das gilt im Übrigen auch beim Thema Batterierohstoffe, das hier eine besondere Sensibilität erfordert. Also deswegen ist das bei uns Teil unserer DNA, wirklich hier den gesamten Wertschöpfungsprozess anzuschauen.
Gut, Herr Krüger. Ja. Die Frage, BMW groß genug, muss man einen Partner suchen? In unserer Industrie ist es nicht eine Frage der Größe, sondern der Geschwindigkeit inzwischen. Also die Schnellen sind die wichtigen und BMW muss im zweiten Schritt, und das tun wir sehr konsequent, gezielt zu bestimmten Themen strategische Kooperationen suchen, wo man Skalierungseffekte und Größe braucht. Nehmen Sie mal die Mobility Services her oder automatisiertes Fahren oder auch Antriebstechnologie. Aber Geschwindigkeit, eigene strategische Kompetenz, Unabhängigkeit ist fundamental in der Kombination mit gezielten strategischen Kooperationen, die Win-Win für beide Seiten sind und die auch immer eine gewisse Befristung haben an dieser Stelle. Und das sind die Unternehmen, die aus meiner zutiefsten Überzeugung erfolgreich sein werden. Ganz große Kooperationsthemen sind in der Regel sehr langsam, sehr komplex, sehr schwierig zu steuern.
Gut, vielen Dank. Die nächste Wortmeldung bitte.
Die nächste Frage kommt von Stefan Kroneck, Börsenzeitung. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Ja, guten Tag, die Herren. Ich habe jetzt keine persönliche Frage mehr an Sie, Herr Krüger. Das ist ja schon jetzt geklärt worden. Ich habe aber noch einige Anmerkungen bzw. Fragen bezüglich Ihres Statements, Herr Peter, in Bezug auf den Cashflow, die hatten Sie erwähnt, dass das im zweiten Halbjahr herausfordernd sei, aber Sie das Jahresziel erreichen würden, haben diesbezüglich erwähnt, dass die Marktentwicklung in einigen Regionen unter den Erwartungen läge. Und da hätte ich mal gerne gewusst, welche Region Sie damit meinen. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage schließt sich dazu an. Bei den Belastungen haben Sie nochmal das Thema Abschreibung erwähnt. Welche Abschreibung haben Sie denn damit genau gemeint? Danke.
Vielen Dank, Herr Kroneck. Herr Peter, bitte.
Also, Herr Kroneck, vielleicht zunächst mal zur Frage Marktentwicklung. Es entwickeln sich eigentlich alle Regionen, wenn Sie mal weltweit anschauen, anders als, und zwar schlechter als von den Prognoseinstituten vorhergesagt. Das gilt für China, das gilt für Europa und das gilt für die Vereinigten Staaten. Trotzdem, trotz dieser Entwicklung sind wir leicht im ersten Halbjahr gewachsen und haben in allen Regionen Segmentanteile gewonnen. Ich glaube, das unterstreicht die Stärke des Portfolios. Warum sind wir für den Cashflow auf einem guten Weg? Wenn Sie auf der einen Seite anschauen, wir haben einen Aufbau von Working Capital im ersten Halbjahr gehabt. Das war geplant. Das liegt insbesondere auch an der Versorgung der Märkte, der Überseemärkte mit Produkten der verschiedenen X-Baureihen, die wir in den Markt gebracht haben und Dreier. Das heißt, wir haben im zweiten Quartal eigentlich fast einen Peak erreicht und können auf dieser Basis jetzt nicht nur sehr positive Absatzentwicklung, sondern auch den Abbau des Working Capitals umsetzen. Das ist also, glaube ich, eine sehr gute Basis für das zweite Halbjahr. Und ich bin optimistisch, dass uns das gelingen wird, weil wir ein starkes Produktmomentum sehen. Abschreibungen. Welche Abschreibungen sind es? Das sind zum einen Sachanlagen. Wir haben Werksaufbau in Mexiko gehabt und auch, das haben Sie in 2018, 2017, in den vergangenen Jahren gesehen, die aktivierten Forschungs- und Entwicklungsleistungen, die in den Vorjahren gestiegen sind. Und zudem haben wir einen rein technischen Effekt, nämlich die Umstellung auf IFRS 16.
Mhm. Gut, vielen Danke. Dank, Herr Peter. Danke, Herr Peter. Damit zur letzten Wortmeldung heute.
Die nächste Frage kommt von Jörn Polz, Thomson Reuters. Ihre Leitung ist nun geöffnet.
Jörn Polz, schönen guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Einmal haben Sie erwähnt eingangs, dass die Wettbewerbsintensität eine Ergebnisbelastung ist. Sie haben dann auch auf Nachfrage erwähnt, dass die Preisentwicklung in China stabil ist. Meine Frage ist, bedeutet das, dass in anderen Weltregionen die Preise unter Druck geraten, das heißt die Preise senken mussten? Meine zweite Frage bezieht sich auf die Stellenentwicklung im Konzern insgesamt, aber auch eben insbesondere eigene Beschäftigte, die Kostendisziplin. Was bedeutet das für die Stellenentwicklung? Dankeschön.
Gut, vielen Dank. Herr Dr. Peter, bitte.
Also Stellenentwicklung, wir sind auf Kurs, unser Gesamtjahresziel zu erreichen, nämlich keinen Personalaufbau gegenüber Ende 2018. Das heißt Mitarbeiterzahl auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig haben wir aber Aufbaubereiche. Wir sind mit einem Werk in Mexiko live gegangen. Wir bauen ein Batteriezentrum, was wir in wenigen Wochen eröffnen, auf. Wir investieren weiterhin und bauen entsprechende Kompetenzen im Softwareentwicklungsbereich auf. Das heißt, es muss in anderen Bereichen abgebaut werden. Das Niveau des Aufbaus, das Niveau der Neueinstellungen liegt im mittleren vierstelligen Bereich und entsprechend muss an anderen Stellen abgebaut werden und das werden wir über natürliche Fluktuation erreichen. Wir haben hier keine, ich nenne es mal, Sondermaßnahmen geplant. Wir werden auch sehr konsequent an Themen wie 40-Stunden-Verträgen arbeiten, um hier die Personalkosten in dieser wettbewerbsintensiven Situation gut im Griff zu halten. Das ist der Übergang zu Ihrer ersten Frage, Wettbewerbsintensität. Ich glaube, wir hätten uns eigentlich erhofft, dass wir noch stärker die Nachlässe absenken können, aufgrund unseres starken Produktportfolios, insbesondere auch in Europa und den Vereinigten Staaten. Das gelingt uns, aber die positive Entwicklung ist limitiert durch die hohe Wettbewerbsintensität in diesen Märkten. Und um einzelne Märkte mal zu nennen, hier ist insbesondere Südeuropa, Italien, Spanien mit gewissen Herausforderungen auch ein Markt, der sich in der Vergangenheit gut entwickelt hatte, wie die Türkei, der eigentlich auf einem guten Weg war, ist etwas schwieriger. Auf der anderen Seite haben wir gute Entwicklungen, positive Entwicklungen in China, in Russland, wo das Produktportfolio extrem gut ankommt.
Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Peter. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. Das war die letzte Quartalskonferenz mit Harald Krüger. Auch in meinem Namen und im Namen des Teams nochmal herzlichen Dank an Harald Krüger. Es war wirklich eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Bei der nächsten Quartalskonferenz Anfang November wird sie dann Oliver Zipse als neuer Vorstandsvorsitzender begrüßen und wie immer auch mit unserem Finanzvorstand Nicola Peter als aktive Größe. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles Gute, vielen Dank und eine schöne Sommerzeit. Servus.
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Konferenz ist nun beendet. Bitte legen Sie jetzt auf. Ihre Leitungen werden abgeschaltet.